Hast du eine schwierige Person in deinem Leben? Wenn du keine schwierige Person in deinem Leben hast, dann ist diese Botschaft trotzdem für dich, weil nämlich du garantiert irgendwann früher oder später wieder eine schwierige Person in deinem Leben haben wirst. Ich höre euch wissend lächeln, lachen, das ist gut. Okay, also wenn du eine schwierige Person in deinem Leben hast, wenn du dich viel über Menschen ärgern musst, wirst du vielleicht ungerecht behandelt? Du gehst an einem Kollegen oder einer Kollegin vorbei, ja, auf der Arbeit und willst was von der oder ihm irgendwie was. Und je näher du der Person kommst, desto deutlicher spürst du das Nein, das über ihrem Kopf wabert. Nein, 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 nein. Und du denkst, okay, gut. Gehst wieder zurück, einfach aus schlechte Vibrations, wenn du weißt, was ich meine. Oder du willst was von deinem Mann oder deiner Frau. Und du gehst auf die zu und du siehst diese graue Wolke des Neins über denen. Das ist alles nicht so ganz angenehm. Ne? Oder dann die Kinder, die lieben dich ganz besonders. Oder du sie. Oder wenn du ein Kind bist, dann kann es sein, dass du in der falschen Familie geboren worden bist. Einfach in der falschen Familie. Und es ist furchtbar. Jetzt bist du schon 13, aber wenn du mal 14 bist, lässt du dir es nicht mehr gefallen. Da machst du dann endlich was. Und wenn du 14 bist, dann wenn mit 15 haust du dann endlich mal ordentlich auf den Seier und zeigst denen, wo der Hammer hängt und mit 16 und ihr wisst, wie das ist. Vielleicht. Okay, also wenn du schwierige Personen in deinem Leben hast, wenn du dich viel ärgern musst über Menschen, wenn du ungerecht behandelt wirst, ja, und du wirklich leiden tust unter dieser Situation, wenn du Anfeindungen erlebst und überall, wo du hingehst, auf Missverständnisse triffst und auf Missgunst und dich wirklich irgendwie eingeengt fühlst, ja, in deinem Leben und kaum mehr Zeit oder kaum mehr Luft hast zum Durchschnaufen, dann bist du heute Morgen also richtig. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, ohne Streit leben. Aber lass mir ruhig das Wichtigste zuerst sagen und dann hinterher interessante Dinge aufdröseln, ja. Okay, zunächst einmal. Die Person, die mehr Anfeindungen und Anfechtungen und Missverständnisse und Missgunst erlebt hat in ihrem Leben als jede andere jemals, ist Jesus. Exakt, genau. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du denkst, du hast es schwierig, weil du mit dieser Tröte von Ehepartner verheiratet bist, oder diese Kinder hast, mit denen du gestraft bist. Oder diese Eltern oder diese Kollegen hast. Oder diesen Chef, diesen Armleuchter. Dann musst du bedenken, wie es Jesus ging. Ja? Als Jesus begonnen hat, bekannt zu werden und gepredigt hat und es hat Menschen gefallen und die sind zusammengekommen, hat er ja dramatische Dinge gepredigt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Ich bin die Tür. Wer zu Gott kommen will, muss über mich gehen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja, ich bin also das Nonplusultra. Ich bin es. Wenn du an mir vorübergehst und nicht erkennst, dass ich das Brot des Lebens bin, dann wirst du ungespeist bleiben in Ewigkeit. Und so weiter. Und seine Mutter und seine Brüder, von seinem Vater wissen wir nichts mehr. Also der tritt ab nach Markus, nach Matthäus, ja, nach den Erlebnissen in der Kindheit. Nachdem er 12 Jahre alt ist, Jesus, also sehen wir den Josef nicht mehr. Also wir gehen also davon aus, dass es seine Brüder und seine Mutter sind. Die hören das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und also diese, ich bin der Sohn Gottes. Und seine Mutter weiß natürlich, dass das stimmt. Aber er kann auch nicht rumlaufen und es so erzählen. Ich meine, spinnt der? Und eines Tages sitzt Jesus wieder in einer Synagoge, ja, in Kapernaum und predigt dort. Und sagt wieder seine dramatischen, unglaublichen Dinge, und dann kommen seine Brüder, und ich sagte mal, seine Brüder, die waren auch Zimmerleute. Und ich weiß nicht, ob du schon mal mit Zimmerleuten zu tun hattest. Ja, die sind jetzt nicht unbedingt die Allerschwächlichsten. Die tragen schwere Balken durch die Gegend, ja, den ganzen Tag, die balancieren auf Balken, haben also auch noch ein Gleichgewichtsgefühl, ja, sind schwindelfrei, alle diese Dinge. Und wenn die jetzt da, Jakobus, Josef, Simon, Judas und so weiter und vielleicht noch ein paar andere, vielleicht noch die Männer seiner Schwestern, ja, kommen, dann kann schon sein, dass es eine interessante Situation wird. Denn seine Brüder und seine Mutter standen draußen, heißt's, denn sie sagten und wollten zu ihm, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Markus Kapitel 3, Vers 21. Haben deine Angehörigen schon mal von dir gesagt, dass du spinnst? Der spinnt. Jetzt ist er total durchgeknallt. Ja, jetzt ist er auf dem religiösen Trip. Hast du vielleicht schon mal gehört? Na, deine Geschwister und auch deine Eltern wirst du allerhöchstwahrscheinlich nicht durch dein Reden überzeugen. Mama, du brauchst Jesus. Und es stimmt natürlich, dass er den braucht. Aber es kann sein, dass deine Mama das von dir nicht hören will. Ja, und deine Geschwister auch nicht, weil dann hättest du ja was, was die nicht haben. Und das kann ja wohl nicht sein. So, dann musst du dann halt zu den Herrn bitten, ja, dass der da geeignete Arbeit in die Hände schickt, erstens. Und zweitens, du wirst die nur langfristig überzeugen durch deinen heiligmäßigen Lebenswandel. Durch Gebetserhörungen und Siege in deinem Leben. Nur dadurch wirst du diese Schlafmützen, diese Geistlichen, überzeugen können von der Wahrhaftigkeit deines Wandels mit Gott. Nun gut, also bei Jesus war es zumindest so. Seine Angehörigen gingen aus, um ihn zu greifen. Du, die wollten den in die Zwangsjacke stecken, denn sie sagten, er ist von Sinnen. In Johannes Kapitel 5, Kapitel 7, ja, da heißt es ausdrücklich, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wenn Jesus also mal mit seinem Bruder Jakobus oder Johannes oder Simon oder Judas ein geistliches Gespräch führen wollte, dann kam er bei denen nicht an. Ja, und das fühlt Quatsch schon wieder. Versteht ihr, ihr müsst bedenken, Jesus war ja die vernunftbegabteste Person, die je gelebt hat und die geistlichste Person, die multibegabteste überhaupt. Und wenn du jetzt so eine Person bist und in einem Umfeld bist, in dem du dich nicht entfalten kannst, schon normalerweise, wenn jemand brillant ist, dann merkt es irgendwann jemand, der auch brillant ist oder zumindest jemand, der intelligent ist und so eine Person fördern will. Und irgendwann früher oder später kommt dann so eine Person an den Königshof oder gründet eine Universität, ja, und studiert dann, versteht ihr? Oder geht aufs Patentamt wie der Einstein und studiert dort interessante Dinge und so weiter. Aber das ist bei Jesus alles nicht gewesen. Jesus war brillanter als alle anderen miteinander und es hat niemand was mit ihm anfangen können. Und er hat sich auch nicht entfalten können. Leute, ihr könnt euch den Druck, der auf Jesus war, gar nicht vorstellen. Also können wir gar nicht, ja, weil wir nicht in derselben Situation sind. Wenn jemals jemand irgendwie zu kurz kam, dann Jesus. Wenn jemals jemand schwierige Leute in seiner Umgebung hatte, dann Jesus. Obwohl sein Vater ein Prophet war und seine Mutter von Gott gehört hat. Als er dann gepredigt hat, war die Menge geteilt. Die einen haben gesagt, ja, das ist ja wunderbar, was der Mann sagt. Nie hat jemand gepredigt wie so einer wie der hier. Und andere haben gesagt, ja, viele aber von ihnen sagten, Johannes Kapitel 10, Vers 20, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Der spinnt. Ja, ein Sektenheini, der spinnt. Was hört ihr ihn? Und so waren die also einander entgegengesetzt. Überleg mal, wenn du, sagen wir mal, du hast eine Kur für eine unglaubliche Krankheit, wegen mir die Kur für Krebs, okay? Oder das Mittel, das alle Blinden sehend macht. Und du vertreibst dieses Mittel jetzt und die Leute, die es so dringend brauchen, sagen, der spinnt ja und gehen weg von dir und wollen es nicht hören, wollen das, was du hast, nicht annehmen. Du wärst doch dann relativ entsetzt, oder? Irgendwie wärst du doch wirklich nicht zufrieden mit dieser Situation. Und genau in dieser Situation hat sich Jesus vorgefunden, wieder und wieder. Die haben gesagt, er spinnt. Er, die Antwort, ja, Gott im Fleisch, der spinnt. Man überlegt das mal. Nach manchen Predigten, kannst du auch in Johannes Kapitel 10 nachlesen, Vers 31 zum Beispiel, nach vielen Predigten und nach einer eben wieder hier im Tempel von Jerusalem, haben sie wieder Steine genommen und haben sie auf ihm geworfen. Ich meine, unbeliebt sein ist eines, aber Mordgelüste, Halleluja, ausleben? Wo sind wir denn hier? In Afghanistan oder wo? Ja, eine ganz üble Angelegenheit. Die Juden hoben Steine auf, dass sie ihn steinigten, ihn mit Steinen bewerfen und so. Als er in Nazareth gepredigt hat, waren sie so begeistert von seiner Botschaft, dass sie ihn über den Fels hinabstoßen wollten, auf den ihre Stadt gebaut war. So wenn also jemals jemand Menschen in seinem Leben hatte, die unbequem waren, dann war das Jesus. Und zwar auf Schritt und Tritt, überall wo er hinging. Die einen, die waren begeistert von ihm und die anderen, die konnten ihn gar nicht schnell genug ans Kreuz bringen. Na, und zum Schluss war es dann so, dass die Obrigkeit sich gegen ihn gewendet hat, in Form der Hohepriester und so weiter. Und die haben dann Jesus ans Kreuz geliefert. Und die Römer haben in ihrer Torheit mitgespielt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Du, wenn ein Richter hergeht, ja, und seine Hände in Unschuld wäscht, wisst ihr, was der dann ist? Dann ist er korrupt. Wenn der jemanden verurteilt, der unschuldig ist, oder jemanden, der schuldig ist, laufen lässt, wisst ihr, was dieser Richter dann ist? Kein besonders guter Richter. Du kannst nicht hergehen und dir die Hände in Unschuld waschen. Wenn deine Aufgabe ist, Recht zu sprechen und der Mob will das Blut dieser Person, kannst du nicht hergehen und sagen, naja gut, mach mal halt. Aber Jesus hat so eine Situation vorgefunden. Okay, was ich also sagen will, ist das, du hast jemanden an deiner Seite, der diese Situation, in der du drinnen steckst, kennt, besser als du selber, der mit mehr Problemen zu tun hatte, als du jemals zu tun haben wirst, der viel bedrängter war, als jemals jemand bedrängt wurde. Okay, ganz, ganz wichtige Situation. Aber, wenn du mal nachschaust, dann wirst du feststellen, dass Jesus diese Probleme sich nicht zu Herzen genommen hat. Er hat sich, was andere Menschen über ihn gesagt haben, nicht zu Herzen genommen. Du dürfst dir die Dinge, die andere über dich sagen, auch nicht zu Herzen nehmen. Aber das kannst du nur, wenn du in Gott gewurzelt und gegründet bist, wenn du einen Glauben hast. Und dazu ist ganz, ganz wichtig, jetzt pass mal auf, ja, dass du nicht abdriftest und Gott für schuldig erklärst für die Probleme und die Menschen in deinem, die schwierigen Menschen in deinem Umfeld. Du dürfst Gott nichts Schlechtes zur Last legen. Er ist nämlich nicht dein Problem, sondern er ist deine Lösung. Ganz, ganz wichtig. Du und ich, wir wissen oft nicht, warum uns Dinge passieren. Hey, manchmal denkst du dir, warum? Warum? Keine Ahnung. Ja, langfristige Probleme. Warum jetzt genau diese Person so reagiert oder wie auch immer? Keine Ahnung. Aber an einem musst du festhalten, Gott ist gut, er ist ein Erlöser und er ist für dich. Das hat er bewiesen dadurch, dass er Jesus ans Kreuz geschickt hat. Hätte er nicht machen müssen, hat er aber getan. Wenn du jemals an der Liebe Gottes zweifelst, dann schau auf Jesus. Er hat seinen eingeborenen Sohn für dich, sag mal für dich, hingegeben, ja, um dir aus deinen Schwierigkeiten herauszuhelfen. Okay, ganz, ganz wichtige Situation. Du bist nicht allein, erstens. Jesus ist auch durch diese Situationen gegangen. Erstens. Und zweitens, Gott ist für dich und arbeitet im Hintergrund an deiner Erlösung. Allerdings musst du diese Tatsache im Glauben ergreifen, einen Büffel bei den Hörnern quasi, ja, und festhalten. Wenn du nämlich deine Zuversicht wegschmeißt, dann verzieht sich auch der Sieg aus deinem Leben und der Segen. Und dann wirst du möglicherweise eben halt leiden. Aber der Herr möchte nicht, dass du dauerhaft leidest, sondern dass du durch das Leiden zum Sieg durchdringst. Halleluja. Okay, in Römer Kapitel 8, Vers 28 gibt es einen fantastischen Vers, ja, um den geht es heute Morgen ein wenig. Das ist also das Fundament, auf dem wir stehen. Und zwar folgender. Römer Kapitel 8, Vers 28, da steht, wir wissen aber, und das Wort Wissen ist das Wort Wissen aus Erfahrung, Euda im Griechischen, steht im Perfekt, das bedeutet, wir haben ein für alle Mal durch Erfahrung gelernt, sagt Paulus hier. Wir wissen bedeutet hier, wir haben ein für alle Mal durch Erfahrung gelernt, dass alle Dinge, sag mal alle Dinge, denen zum Guten mitwirken müssen. Könnt ihr gerne machen, ja, weiterreden, super, top. Ja, die Gott lieben. Okay, und jetzt geht's ist wieder gut. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das ist, ich kurz das ab, ich muss das jetzt nicht lange erklären. Diejenigen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, sind die Christen. Das ist ein anderer Ausdruck für die Christen. Ja, wenn du also Jesus in dein Leben eingeladen und aufgenommen hast, wenn du sagst, Jesus ist mein Erlöser, ich glaube an dich, Herr, du bist für mich gestorben, du bist für mich auferstanden und jetzt arbeitest du mit mir an meinen Siegen. Wenn das also stimmt, ja, dann bist du nach seinem Vorsatz auserwählt. Und dann müssen dir alle Dinge, sagen wir nochmal alle Dinge, zum Besten mitwirken. Genau. Und zwar auch die schwierigen Menschen in deinem Leben. Zum Plus ist es so, dass die Personen, die dir so viel Frust geben, dir in irgendeiner Form einen Segen geben müssen. Du sagst, mein Kollege, ja, meine Kinder, ja, meine Frau, mein Mann, ja, mein Pastor, ja. Wer halt problematisch ist in deinem Leben, ja. Das ist diese Schriftstelle, an die musst du dich möglicherweise täglich erinnern, ja. Mir müssen alle Dinge zum Guten mitwirken, inklusive der schwierigen Menschen in meinem Leben. Ja, dann kannst du sagen, hey, ihr habt überhaupt keine Wahl. Ihr müsst in irgendeiner Form mir zum Guten mitwirken. Und dann wirst du feststellen, dass dir irgendjemand von diesen schwierigen Leuten einen Tipp gibt, der dir plötzlich irgendwie einen Kauf und Verkauf ermöglicht und du zum Schluss, was weiß ich, um ein Tausender reicher bist, Einfach deswegen, versteht ihr? Der Herr macht solche Dinge. Ich würde sogar mal sagen, ja, dass es seine Lieblingsbeschäftigung ist. Schwierige Menschen, die dir schaden wollen, dazu benutzen, dass sie dir zum Segen werden müssen. Und ich finde es super. Ich finde es absolut supermäßig gut. Weißt du, Herr? Also die problematischen Personen in deinem Leben müssen, ob sie wollen oder nicht, dir in irgendeiner Form zum Segen werden. Wenn du richtig reagierst. Habt ihr das mitbekommen? So ein ganz, ganz wichtiger Nebensatz hier. Du dürfst also nicht sauer werden auf Gott und Gott Dinge zur Last legen, die er überhaupt nicht getan hat. Warum lässt Gott alle diese Dinge zu? Ich kann das nicht dauernd erzählen, aber ihr wisst ja, Gott hat den Sündenfall nicht veranstaltet, das waren die Menschen. Und es ist auch kein schwieriger Gott in deinem Leben, sondern schwierige Menschen. Ja, okay, gut. Was also eine definitiv gute Idee ist, ist für die Schwierigen und für die nicht so Schwierigen, betest du. Sagst du, Herr, gib diesen Leuten, und dann nennst du sie in Gedanken, nicht Armleuchter und andere Worte, die nicht so schön sind, nicht geeignet sind, in höflicher Gesellschaft ausgesprochen zu werden, ja? Sagst du, diese Personen, diese Leute, Herr, die müssen mir zum Segen werden. Dank dir dafür, dass du das tust. Schau, da gab es eine Frau im 1. Samuel Kapitel 1 gleich, die hieß Hannah. Die war die Ehefrau eines Mannes namens Elkanah, der zwei Frauen hatte. Die Segnungen der Polygamie. Die beiden Frauen haben sich nicht verstanden, die haben gezickt. Und die eine hat Kinder bekommen, die konnte der Elkanah aber so gut gar nicht leiden. Aber diejenige, die er wirklich mochte, nämlich die Hannah, die hat einfach keine Kinder bekommen. Dann haben sie sich miteinander trösten müssen, die Hannah und der Elkanah. Und die zweite Frau, ja, von der wir den Namen jetzt nicht wissen, zumindest habe ich ihn nicht präsent, der steht wahrscheinlich auch gar nicht da, müssen wir jetzt nachlesen, machen wir nicht. Die sieht natürlich, dass die beiden turteln und sie keinen, nicht das Herz ihres Mannes hat, aber sie hat die Kinder. Und was macht sie jetzt? Sie kränkt und demütigt die andere Frau, diejenige, die keine Kinder bekommt. Üble Situation, oder? Mann, zwei Frauen, die beiden Frauen zicken und die eine quält die andere. Und diese Hannah, die nimmt sich das dermaßen zu Herzen, dass sie innerlich richtig verwelkt. Ja? Dann ist sie also gekränkt und trauert und sie ist depressiv und sie hat eine schwierige Person in ihrem Leben. Ihr Mann ist ganz nett, aber die Frau, mit der er verheiratet ist, ist es gar nicht. Sie kränkt sie, sie demütigt sie, ja. Und es ist gar nicht schön. Aber diese innere Not, hört mal, diese innere Not bewirkt in dieser Hannah, dass sie ein echtes, aufrichtiges Verlangen nach einem Sohn hat. Und nicht nur das, sie ist auch bereit, dieses Kind, diesen männlichen Nachkommen Gott zurückzugeben. So, jetzt geht sie also in Shiloh, ja, wenn du aus Amerika kommst. Dort ist auf jeden Fall die Stiftshütte gewesen und dort geht sie jetzt hin und an den Eingang der Stiftshütte und schüttet ihr Herz aus, ja, und betet unter Tränen mit Sorgen und Klagen. Oh Gott, ja, gib mir doch einen männlichen Nachkommen und wenn ich einen männlichen Nachkommen habe, dann gebe ich ihn dir zurück. Dann mache ich ihn zu einem Diener der Priester hier. Du kannst ihn haben, Herr, ich gebe ihn dir, ich will nur dieses Kind haben. Leute, es ist nichts anderes als gekränkter Stolz, als inneres Leiden einer gequälten Frau. Könnt ihr das sehen? Und Gott sagt, ja gut, da helfen wir ab. Er erhört diese Frau. Zunächst mal kommt der Priester an und er beobachtet ja von weiter weg diese Frau, die da betet, und sie benimmt sich wie eine Betrunkene. Sie rollt auf dem Boden rum und flennt und tut. Ja, sie sieht also furchtbar aus. Rote Nase, rote Backen, ja, verheult und er denkt, sie ist betrunken. Und er geht so ihr hin und schimpft sie und sagt, sag mal, wenn du dich übergeben musst, dann bitte nicht am Eingang des Zeltes hier. Und sie sagt, nein, mein Herr, ich bin nur eine gequälte Frau, ich habe schwierige Menschen in meinem Leben, ja, deswegen leide ich so und ich habe jetzt mein Herz ausgeschüttet vor Gott, was mir zeigt, sie hat Gott nicht verantwortlich gemacht für ihre Probleme. sondern sie kam und hat ihr Herz ausgeschüttet vor Gott. Das ist gut, wenn du zwischen diesen Dingen trennen kannst, zwischen dem Verursacher der Probleme, ja, und Gott. Er ist nämlich nicht dasselbe. So, sie schüttet halt so ihr Herz aus. Und der Mann, der Priester, ja, der sieht, die hat es ernst gemeint und er hat auch irgendwie den Frieden Gottes jetzt, wenn er sie anschaut, er sieht da Glauben und Zuversicht und er sagt zu ihr, der Herr hat ein Gebet erhört. Und sie wischt sich die Tränen ab, ja, und es macht nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Warum? Weil sie das Wort des Priesters in ihrem Herzen glaubt. Gott hat mich gehört, der Priester hat es gesagt. Und übers Jahr kriegt sie tatsächlich einen Sohn. Und nicht nur kriegt sie einen Sohn, sie hat endlich einen Nachkommen, wird nicht mehr so verspottet in der Familie, ja, wird nicht mehr so gequält und getriezt und gefoltert von ihrer Nebenbuhlerin hier, sondern Israel bekommt einen Propheten, nämlich Samuel. Dieser junge Mann war Samuel, ja, der von Kindesbeinen an ein Prophet war und ein Mann Gottes war, der Israel wieder zurückgeführt hat in eine Erweckung hinein, dass es nur so geschnackelt hat, preis dem Herrn. So, jetzt pass mal auf, die schwierige Situation einer einzigen Person, nämlich von dieser Hannah, hat dazu geführt, dass das ganze Volk gesegnet wurde. Na, Gott hat nämlich nicht nur dich im Sinn, sondern das Heil des ganzen Volkes. Sag mal, preis dem Herrn. Ich meine, ich wäre schon froh, wenn er sich nur um mich kümmern würde. Ja, aber das macht er nicht. Er kümmert sich um dich ja auch noch. Glory to God. Nun gut, preis dem Herrn. Anderes Beispiel. 1. Samuel, da gibt es offensichtlich viele Menschen in 1. Samuel. Erstens, stimmt, im 1. Samuel gibt es viele Menschen, die Probleme hatten mit anderen Leuten in ihrem Leben. Hannah gleich im 1. Kapitel. Ein paar Kapitel weiter David, ja, mit Saul und so. Ein bisschen weiter hinten dann eine Frau namens Abigail, die Frau eines reichen Narren war, Nabal. Sie war außerordentlich schön und vernunftbegabt und er war außerordentlich hässlich, aber halt reich. Dann haben sich die beiden gefunden. Das Geld und die Schönheit haben sich angezogen. Beziehungsweise vielleicht hat er es ja auch einfach gekauft. Ja? Und sie hat sehr unter diesen Toren gelitten. Wissen wir, ich muss da nicht lang drüber reden. Was zum Schluss auf jeden Fall passiert ist, ist das, dass dieser Tor David mal so sauer gemacht hat, dass David bereit war, ja, mit gewetzten Messern zu kommen und diesen Nabal, versteht er, diese schwierige Person in seinem Leben, ein für alle Mal die Lichter auszublasen. So war David drauf. Er war wirklich nicht gut drauf. Sehr zornig. Und da ist ihm dann die Abigail entgegengeritten. Ja, als sie das gehört hat, ist sie ihm entgegengeritten auf ihrem Esel. Ich kann mir das vorstellen, so im Reitsitz, Damensitz. Ja. Nun gut. Auf jeden Fall treffen sie aufeinander, während David also den Berg hinaufzieht mit seinen Soldaten, kommt diese Frau da runter, ja, mit einer Wagenladung verspäteter Weihnachtsgeschenke. Ja. Oh David, kannst du doch nicht machen, dass du jetzt das ganze Gut hier tötest und diesen Mann tötest, die haben dir doch eigentlich nichts getan, dann mach dich nicht schuldig, versündig dich nicht, vergieß kein unschuldiges Blut. Und David sieht diese Frau und er denkt sich, Mann, erstens sieht sie gut aus und zweitens, sie redet auch noch intelligent daher. Wann hat man das schon mal? Ständig natürlich. Naja, auf jeden Fall sagt sich David, ja, du hast recht, und er lässt also diesen Nabal in Ruhe. Nur als der Nabal dann hört, dass David dabei war, sich um ihn zu kümmern, ja, ist er in eine katatonische Schizophrenie verfallen, er ist erstarrt und einige Tage später ist er dann gestorben. Und als David dann gehört hat, dass Abigail jetzt eine Witwe ist, hat er sich erinnert an ihre intelligenten Worte, ja, und überhaupt, und hat um sie angehalten. Und dann hat er sie geheiratet. Abigail wäre nie zur Frau des Königs, des zukünftigen Königs geworden, wenn sie nicht vorher die Frau vom Nabal gewesen wäre. Merkt ihr da was? Dieser Nabal ist ihr im Laufe der Zeit zum Segen geworden. Da war er dann zwar schon tot, als er ihr zum Segen wurde, aber ist ja wurscht. Oh, preis dem Herrn. Naja, nun gut, lassen wir mal so stehen. Okay. Naja, nun gut. Schwierige Menschen müssen dir zum Segen werden. Bekenn das, glaub das, halte das fest. Sag mal mit mir, alle Dinge müssen mir zum Besten wirken, mitwirken. Ja, wegen Jesus. Wir sind gesegnet wegen ihm, nicht unbedingt, weil wir alles richtig machen. Manchmal denke ich mir sogar, Gott ist ganz froh, dass wir nicht alles richtig machen. Denn wenn dann uns was gelingt, ja, wenn dann irgendwie wir einen Durchbruch haben, dann ist er schuld und nicht wir. Und als ich mal jemandem gesagt habe, ich bin befördert worden, hat er mich angeschaut und im Brustton der Überzeugung und voller Ernst gesagt, das ist ein Wunder. Naja, damals hat er wahrscheinlich recht gehabt. Ja. Ah, preis dem Herrn. Nun gut. Wir hatten mal, das heißt meine Frau und ich, also meine Familie und ich, wir hatten mal wir haben in einem Haus gewohnt einmal, das wir gemietet haben. Also war alles prima. Das Haus war zwar uralt und hat seine Besonderheiten gehabt. Wenn man zum Beispiel oben das Licht eingeschaltet hat, dann ist unten der Fernsehempfang ausgefallen. Aber es hatte einen großen Garten und es war eigentlich alles wunderbar. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Mensch, ich wohne hier auf dem Land, ja. Was mir fehlt, ist ein Hund. Wir haben uns dann einen Hund zugelegt, der mittlerweile schon in den ewigen Jagdgründen ist, ja. Er ist also schon etliche Jahre, viele Jahre her mittlerweile, diese ganze Sache, egal. Auf jeden Fall hat das die Vermieterpartei überhaupt nicht gutiert. Oh Mann, einen Hund. Nein! Denn diese Leute, die waren allergisch gegen Hundehaare. Ich habe mir gedacht, wollen die jetzt bei uns einziehen oder was? Na, weil da hätten wir ja gerade noch drauf Wert gelegt. Wollten sie nicht, aber ja, Hund muss wieder weg und hin und rauf und runter. Und da konnten wir uns also nicht gütlich einigen, bis ich dann zum letzten Mittel gegriffen habe. Das bei solchen Leuten funktioniert und das ist Geld. Ich habe unilateral die Miete erhöht. Und dann war alles wieder gut. Naja, fast gut. Weil jedes Mal, wenn diese Vermieterpartei dann ankam bei uns, ist ein Riesentheater gemacht worden, wenn der Hund da war oder angekommen ist, ja. Oh, und ich, oh, ein filmreif. Ja, wunderbar. Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, und auch andere Dinge, die da immer wieder waren, ja, zu Zeiten und zu Unzeiten standen diese Leute auf der Matte. Ich kann mich noch erinnern, einmal saßen diese Leute im Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite stundenlang. Ich habe mir gedacht, ich bin dann irgendwann raus, ja, und als sie mit dem Hund ging, genau, habe gefragt, wollen Sie was von uns? Ja, aber was sie dann genau wollten, weiß ich nicht mehr, ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat dieses unangenehme ständig, verstehst du, dass jemand ständig über dir irgendwie schwebt und so und runterschaut, so quasi, du nicht genau weißt, ja, was jetzt da wieder los ist hier, hat dazu geführt, dass ich mir ernsthaft Gedanken gemacht habe, mir ein eigenes Haus zu kaufen und meiner Frau. Dann haben wir rumgeschaut, ja, wisst ihr, was passiert ist? Wir haben auch noch ein Haus gefunden. Und dann sind wir ausgezogen und haben uns dieses Haus gekauft, preis dem Herrn. Und alles war gut. Da können wir jetzt noch viele interessante Dinge dazu sagen. Lustig ja auch. So mit der Kaution und diesen ganzen Dingen, ja, weil die wollten diese Leute auch nicht mehr rausrücken. Da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben einen Prozess angestrengt. Ich bin ja eigentlich jemand, der sich ausnützen lässt, ja, anpöbeln lässt und beleidigen lässt und so und immer nur freundlich lächelt, ja. Und weil ich kann mir das leisten, weil ich weiß, dass der Herr für mich kämpft. Wenn du mich beleidigen tust, vielleicht nimmt das der Herr ernst und nimmt das persönlich und dann hast du nichts mehr zu lachen. Nein, ich muss also gar nicht kämpfen, sondern das macht der Herr, der macht es dann schon richtig. Aber da hat es mir mal gereicht, da habe ich mir gedacht, nö. Und wollte die Kaution von diesen Leuten wieder haben, es waren ein paar 100 €. Und wie gesagt, der Prozess hat 5 Minuten gedauert und dann sind wir wieder entlassen worden und dann ist uns das Geld gegeben, zu überwiesen worden mit Verdienstausfall und Kosten hier und Dings und so weiter. Die wären froh, das wäre besser gewesen, die hätten gleich so richtig gemacht und uns die Kaution wieder gegeben. Denn es wurde dann wesentlich teurer. Nun gut, manchen Leuten kann man es nicht recht machen. Okay, Friede sei diesen Leuten. So war das seinerzeit. Okay, gut. Schwierige Menschen müssen dir zum Segen werden. Wenn du daran festhältst, ja, dass der Herr dir diese Person auch tatsächlich zum Segen machen wird. Wenn du allerdings umkippst, ja, und anfängst zurückzuschlagen und so weiter, dann kann es sein, dass es nicht mehr so witzig wird. Und dann kannst du dich wirklich, wirklich verzetteln. Lass mich deswegen jetzt zum zweiten Teil meiner Botschaft kommen heute Morgen. Ganz wichtig, ein paar grundsätzliche Dinge, ne, zum Thema ohne Streit leben ist Folgendes. Lass uns mal aufschlagen jetzt zum Psalm 133. Da lese ich zwei Verse. Könnt auch drei lesen, weil der ganze Psalm besteht nur aus drei Versen. Aber ich lese nur ein paar Sätze. Psalm 133. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, sag mal einträchtig, sag mal nochmal einträchtig, sag mal so laut einträchtig, dass du selber hörst. Einträchtig. Ja, prima. Wenn Brüder und auch Schwestern, ja, einträchtig beieinander wohnen. Einträchtig. Okay. Sag mal nochmal Eintracht. Naja, okay. Und jetzt lese ich noch einen Satz aus Vers 3. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Wohin hat der Herr den Segen befohlen? Dort, wo Streit ist, Neid ist, Zwietracht ist. Dort ist, wo die Leute sich gegenseitig schwer machen. Wo man sich gern missversteht. Wo man seine Gekränkungen wie eine Fahne vor sich herträgt. Nein, sondern dort, wo Eintracht herrscht. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Er hat den Segen dorthin befohlen, wo Eintracht ist und nicht woanders ist. Nicht woanders hin. Wenn du also Segen haben möchtest, dann musst du danach durchtrachten, dass du in Eintracht lebst. In anderen Worten, dass du eine friedfertige Person bist. In Matthäus Kapitel 5 steht die Bergpredigt, der Anfang der Bergpredigt. In Vers 9 heißt's: glückselig, und wer wäre gern glückselig? 3, 4, das kann wohl nicht wahr sein. Auch mal hoch mit der Hand hier. Wer kann? Ja, alle, na, also. Also glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn du ein Friedensstifter bist, wirst du ein Sohn Gottes heißen. Wisst ihr, was Söhne Gottes sind? Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie gesegnet sind, dass sie Gebete erhört bekommen. Wenn du nachschauen möchtest, wenn du mal sehen möchtest, wie ein Sohn Gottes behandelt wird, dann schaust du einfach auf Jesus. In anderen Worten, wenn du ein Friedensstifter bist, jemand, der danach trachtet, Frieden herzustellen untereinander, dann behandelt dich der Herr wie Jesus. Dann hat er ein offenes Ohr für dich, ja. Dann geht er auf deine Anliegen ein. Das ist etwas Wunderbares. Also nochmal, Psalm 133, Verse 1 und 3. Nur diese zwei Sätze wieder. Aus diesen Versen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Der Herr hat Segen befohlen, wo Eintracht ist. Deswegen trachte nach Eintracht und dann kommt der Segen wie ein Vogel geflogen und lässt sich nieder auf dir und auf deinem Leben. Amen. Und jetzt lass uns mal aufschlagen zu Jakobus Kapitel 3. Jakobus ist der Bruder Jesu, der hier schreibt. Der hat sich nämlich später bekehrt und wurde ein vollmächtiger Mann Gottes. Jesus ist ihm nach der Auferstehung erschienen. Und er ist der erste Pastor der Gemeinde in Jerusalem geworden. Gewaltiger Mann Gottes. Stell dir mal vor, dein Pastor ist das so, ist der Bruder Jesu. Sieht auch noch ein bisschen so aus wie er. Mai. Na, Jakobus Kapitel 3. Und ich lese hier mal, das muss ich mal schauen, wo ich da am besten einsteige, wo der Einstieg ist. Kapitel 3. Ich lese hier Kapitel 2. Das ist natürlich nichts. Ich lese einfach ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also Jakobus geht davon aus, dass du ein Friedensstifter bist. Wenn ihr aber bittere Eifersucht oder Neid, Eifersucht und Neid ist dasselbe Wort, Eifersucht und Eigennutz oder Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht gegen die Wahrheit und lügt nicht gegen die Wahrheit. Auf Deutsch, macht euch nichts vor. Wenn ihr in eurem Herzen neidisch seid auf andere, streitsüchtig seid, wenn ihr also schwierige Menschen seid im Umfeld von anderen Leuten, wenn du die problematische Person bist, dann macht ihr mal nichts vor, du bist das Problem, ja? Und dann tu nicht so, als ob nichts wäre. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche oder seelische, teuflische. Und jetzt kommt dieser Vers 16. Wo Neid und Eigennutz ist, oder Streitsucht ist, wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wie viele schlechte Taten? Jede schlechte Tat. Jede schlechte Tat. Okay, wohin hat der Herr den Segen befohlen? In die Eintracht. Und wo ist jede schlechte Tat? In anderen Worten, wo ist das Gegenteil von Segen? Zerrüttung und jede schlechte Tat. Dort, wo Neid ist und dort, wo Streit ist. Okay, mehr muss ich jetzt da mal gar nicht lesen in diesem Brief. Auf jeden Fall halten wir mal fest. Wenn wir Harmonie haben wollen, dann müssen wir harmonisch uns geben. Dann müssen wir diejenigen sein, mit denen man rauskommt. Okay, dann können wir nicht diejenigen sein, die unsere Ehepartner und so weiter gleich als erstes am Morgen anranzen und anpflaumen. Dann können wir nicht diejenigen sein, auch wenn wir Chefs sind und uns das leisten können, ja, dass wir unsere Kollegen anpöbeln. Amen. Also wir dürfen nicht diejenigen sein, die sowas machen. Denn dort ist dann Zerrüttung und jede schlechte Tat. Wenn du oft genug angepöbelt wirst, ja, oder oft genug kritisiert wirst, verachtet wirst, ja, dann kann es gut sein, dass irgendwann einmal ja, die Zerrüttung und die schlechten Taten halt Einzug halten in dein Leben und in deine Gegenwart. Und es ist nicht so gut. Halten wir mal fest. Okay, Streit behindert Segen, Eintracht lässt ihn fließen. Eine gute Zusammenfassung dieser biblischen Wahrheit. Nein, wir dürfen diese Dinge nicht vergessen. Okay, Gründe für Streit und Uneinigkeit. Falls du noch mehr Segen haben möchtest, erstens, du musst Friedensstifter werden. Und zweitens, du darfst nicht auf diese beiden Dinge reinfallen. Zunächst mal, was sind Gründe für Streit und Uneinigkeit? Erstens, der älteste Grund, den ich entdeckt habe in der Bibel, ist Neid. Und zwar habe ich das entdeckt bei Kain und Abel. Ja, der erste Mörder war gleich der dritte Mensch auf der Welt, der den vierten Menschen, nämlich Abel, ermordet hat. Und warum hat er das getan? Weil er neidisch war. Aus Neid hat er das getan. Josef war ein netter, freundlicher Bub. Und sein Vater hat ihn mehr gemocht als seine Brüder, weil seine Brüder eher so Schlägertypen waren. Ja. So hat der Vater ihn also bevorzugt. Und was ist passiert? Die Brüder, die haben ihn so sehr gehasst, die waren so neidisch auf ihn, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten. Gibt es in deinem Leben auch Menschen, die du nicht mehr grüßen kannst, an denen du mit verkniffenen Lippen vorbeigehst? Gut, vielleicht ist dein Problem der Neid. Wir müssen diesen Dingen ins Auge blicken, meine Damen und Herren. Okay, ich mache schon weiter. Weiteres Beispiel, wo man es gar nicht merkt, ja, ist Miriam im 4. Mose Kapitel 12. Mose hat eine neue Frau geheiratet, eine Kuschitin, eine Schwarze. Übrigens, die Ketura, die Frau von Abraham, war nach der jüdischen Tradition auch eine Schwarze. So Mose hat also auch eine schwarze Frau geheiratet. Und jetzt wird die Miriam zur Intrigantin gegenüber dieser neuen Kollegin. Denn natürlich waren die nicht nur Familie, die haben auch zusammengearbeitet. Ja, Mose war der Leiter dieses Volkes Israel und sein Bruder war der Hohepriester. Und seine Schwester, die Miriam, die war natürlich auch jemand in diesem Volk, ist doch ganz klar. Und jetzt heiratet, das heißt, es heuert auch Mose eine neue Frau an, diese Kuschitin da. Und jetzt kommt sie aber nicht und sagt, diese Frau ist doof, ja, die bedroht meine Position, sondern sie fängt an, Mose in Frage zu stellen. Was denkt der, ja, dass er hier der Chef ist, wir alle haben auch was zu sagen und überhaupt, wir sind auch Propheten, Aaron und ich und nicht nur Mose. Sie fühlt sich in Wirklichkeit bedroht, sie beneidet diese neue Frau um ihre Position. Also nicht als Ehefrau natürlich, aber versteht ihr, im Machtgefüge der Leitung und der Führung Israels. Und so kommt sie jetzt also nicht gegen diese Frau an, sondern sie geht gegen den Mose an. Und wir wissen, was passiert, ja. Gott ruft Mose und ruft Miriam und Aaron raus zum Zelt der Begegnung, schimpft sie und sagt, Mose ist der Mann und ihr, ja, ihr seid auch Propheten, aber nicht wie er. Und dann ist Miriam 7 Tage lang aussätzig. Aaron entschuldigt sich sofort beim Chef, bei Mose, ja, und sagt, bet doch für sie, das kann doch nicht sein, dass die jetzt aber lebendigen Leib verschimmelt. Aussätzlich ist Lepra hat, ja. Und Mose, der Kritisierte, derjenige, versteht er, den man niedergemacht hat, den man kritisiert hat, den man ausboten wollte und so weiter, der fängt jetzt an, für seine Feinde, in Anführungszeichen, zu beten. Der betet für die schwierigen Menschen in seinem Umfeld. Ist das vielleicht eine gute Idee? Ja, aber ist es so schwierig? Wie soll ich für jemanden, der mich täglich kränkt, der gegen mich intrigiert und gegen mich agiert, wie soll ich für den auch noch beten? Das kann ich doch nicht. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ja, ich bin jetzt sauer. Schau, da musst du eben wieder wissen, dass alle Menschen dir zum Schluss und alles dir zum Guten mitwirken will, muss, weil Gott nämlich für dich ist. Wenn du dieses Fundament nicht hast, wirst du diese innere Festigkeit und Unempfindlichkeit nicht haben. Jedes Wort, das anfliegt und jedes Gerücht, das man über dich erzählt und das dir zu Ohren kommt, das wird dein Herz durchbohren, ja? Und dann wirst du rumlaufen mit bebender Unterlippe. Vor allem, wenn du sowieso ein bisschen ein Opfertyp bist, ja? Und praktisch nur darauf wartet, dass sich jemand kränkt, damit du wieder traurig sein kannst. Es gibt so Menschen. Da musst du drüber stehen. Du musst sagen, Herr, du bist der Fels, auf dem ich gegründet bin. Und du wirst dafür sorgen, dass mir diese schwierigen Personen, die jetzt gegen mich intrigieren und gegen mich agieren, dass die mir zum Segen werden müssen. Und das müssen sie dann auch. Ja, denk an Nabal. Denk an Hannah. Denk an Jesus. Die Hohepriester, die haben Jesus zwar ans Kreuz genagelt, aber in Wirklichkeit, ja, hat Jesus hier die Menschheit errettet und sitzt jetzt auf dem Thron. Er hat nicht aufs Kreuz geschaut und Angst vorm Kreuz gehabt, übermäßig lange, sondern er wurde von Gott im Gebet gestärkt und hat das Ganze dann durchgezogen und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Sag mal, preis dem Herrn. Ja, das ist eine ganz wunderbare Sache. So, eine gute Idee ist also, dass du für diese Leute, die schwierig sind in deinem Leben, beten tust. Auch wenn es dir schwerfällt, du kannst es dir leisten, für diese Leute zu beten, denn Gott kämpft für dich, er ist für dich und er wird diese Menschen für dich benutzen zum Besten. Halleluja. Ja. Gehorsame Kinder haben Frieden und werden gesegnet. Gehorsame Kinder Gottes. Kain hat nämlich das Problem gehabt, dass er nicht gehorsam war. Warum ist Kain neidisch geworden? Weil sein Bruder Abel größeren Segen hatte als er. Ja, ganz klar. Du bist immer auf jemanden neidisch, der mehr hat als du. Aber wenn du neidisch bist oder wenn du empfindest, andere haben mehr als du und warum verdienen die das und du nicht? Wenn solche Gedanken in deinem Herzen herumwandern, dann musst du dich fragen, bin ich vielleicht irgendwo kein? Bin ich vielleicht irgendwo Gott nicht gehorsam? Folge ich dem Herrn nicht so nach, wie der, dem es besser geht? Schau, Gott kam zu Kain, ja, als der sauer war auf seinen Bruder Abel, weil Abel gesegnet war und er nicht. Ne? Im 1. Mose Kapitel 4, in Vers 6, da sagt Gott zu ihm, hey, warum bist du zornig? Warum hat dein Haupt sich gesenkt? Warum gehst du mit bebender Unterlippe an deinem Bruder vorbei? Warum kannst du nicht mehr nüchtern an ihn denken? Warum ist dein Herz so voller Hass? Ist es nicht so, heißt es da weiter, 1. Mose Kapitel 4, Vers 6, wenn du es richtig magst, wenn du so opferst, wie ich es vorgeschrieben habe, sagt Gott, dann wirst du genauso gesegnet wie der. Der hat keinen Vorteil, außer dass er eben gehorsam ist und du nicht. Ja, du musst dich hier innerlich aufraffen und das Richtige tun. So, das Problem mit Neid ist also, ja, dass jemand hier nicht wirklich dem Herrn nachfolgt auf einem bestimmten Gebiet. Und wir wissen, das Opfer von Abel wurde angenommen, weil er so geopfert hat, wie Gott es vorgeschrieben hat. Kain hat geopfert, was er wollte, und es hat Gott nicht angenommen. Pech. Ja, wenn Gott sagt, so will ich's, dann musst du so sagen, wie Gott es will. So machen, wie Gott es will. Denn er ist Gott und nicht du. Er sagt, was du tun sollst, und nicht du sagst ihm, was er tun soll. Ja, nicht wir sind Gott. Nun gut. Die Brüder von Josef, die haben sich den Unwillen des Vaters zugezogen, weil sie so grausam waren, weil sie so hart waren. Wenn sie versucht hätten, ihrem Vater recht zu machen, dann hätte er sie auch gesegnet. Ganz klar. Und bei Miriam, wenn sie einfach gesagt hätte, hey, ich bin die Schwester von Mose, ich bin eine Prophetin, Gott spricht auch zu mir, auch ich habe den Heiligen Geist. Mann, geht's mir gut, wie privilegiert bin ich. Danke, Herr, wenn sie in sich selber geruht hätte hier, ja, dann hätte sie nie diesen Aussatz da haben müssen. Und Mose betet für seine Schwester und sagt, oh Herr, heil sie doch. Und Gott sagt, pfö, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich da nicht 7 Tage zurückziehen aus Scham und Schmach, ja. Miriam soll 7 Tage außerhalb des Lagers aufbewahrt werden, dann kann sie wieder kommen. So in anderen Worten, Gott, ihr Vater, Ja, hat ihr im übertragenen Sinn ins Gesicht gespuckt. Toll, oder? Und warum? Weil sie intrigiert hat gegen ihren Bruder, der nichts falsch gemacht hat. Ihr Bruder hat die innere Größe gehabt, für sie zu beten. Gott hat sie wieder angenommen. Bete auch du für die Leute, die dir Schwierigkeiten machen, dass der Herr sie wieder annimmt. Ja, und dass es nicht bergab mit ihnen geht und zum Schluss vielleicht sie vor der Zeit sich verabschieden von dieser Welt. Das wäre wirklich schade. Ja, nein. Schau, unser Sieg ist nicht die Vernichtung unserer Feinde, sagen wir mal Amen, sondern unser Sieg ist, dass wir unsere Feinde gewinnen. Für den Herrn und für den Wandel im Segen und in der Einheit. Halleluja. Ich end mit einem Beispiel aus dem Neuen Testament. Gehorsame Kinder werden gesegnet. Sag mal mit mir, gehorsame Kinder werden gesegnet, haben Frieden. Ja, und Gott verwendet sich für sie. In der Apostelgeschichte Kapitel 4, das ist also die Gemeinde gerade neu entstanden in Jerusalem. Ja, Petrus predigt und 3000 bekehren sich in der ersten Botschaft und dann noch ein bisschen später sind es nochmal 2000. Die Gemeinde hat 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Ja, und das Wort Gottes verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen werden zu Christen, werden in ihrem Herzen von neuem geboren, sind in Einklang mit Gott. Halleluja. Sie wissen, dass alle Dinge ihnen zum Besten mitwirken müssen, denn Gott hat ja sogar Jesus seinen Sohn nicht verschont, ja, um uns in diese privilegierte Position hineinzuhieven. Um uns diese Position zu verschaffen. Deswegen würde er jetzt alle Dinge für uns zum Guten mitwirken lassen und für uns den Sieg erringen. Und diese Gedanken denken sie also. Sie ruhen in Gott, sie haben Frieden mit Gott, ja. Und da heißt es jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 von dieser Volksmenge, die gläubig geworden war, sie waren ein Herz und eine Seele. In anderen Worten, da herrschte Eintracht. Was haben wir gelesen aus Psalm 133? Wo Brüder in Eintracht beisammen sind, dorthin hat der Herr den Segen verheißen. Also wenn die jetzt ein Herz und eine Seele sind, dann müssen die jetzt Segen erleben. Dann müssen die jetzt Salbung Gottes erleben. Und genau so passiert es auch. Ja? Nicht einer sagt, dass etwas in seiner Habe sein eigen sei. Es war allen gemeinsam, nicht gezwungen durch die harte Hand von Mao oder Marx, sondern willigen Herzens, bewegt durch den Geist Gottes, ja. Sagt jeder, uns ist alles gemeinsam. Das ist wunderbar. Keiner litt Not, keiner war neidisch auf den anderen. Alle wussten sich von Gott privilegiert, ja. Alle haben diese Privilegien durch den Glauben ergriffen. Sie haben alle gewusst, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Halleluja. Und wir tun gut dran, ja, daran festzuhalten. Die schwierigen Leute in deiner Umgebung, die müssen dir in irgendeiner Form zum Besten mitwirken, müssen dir dienen, ja. Und das bekennst du, daran hältst du fest und dann wirst du das erleben. Was du machen musst, ist sicher gehen, dass du ein gutes Gewissen hast vor Gott und im Herrn ruhen tust. Nicht neidisch bist. Und das Zweite, den weiteren Grund für Streit und Uneinigkeit habe ich jetzt heute mal ausgelassen. Kommen wir mal anders dazu. Heute nicht mehr. Amen.